Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister, guten Tag. Das Auto gewinnt, der öffentliche Personennahverkehr, der verliert. Das ist eine Folge von Corona. Ist es trotzdem berechtigt, dass Bus- und Bahnpersonal jetzt mehr Geld und vor allem einen einheitlichen Tarifvertrag fordert? Darüber reden wir gleich. Außerdem, Hauptversammlungen, die finden auf Dauer nur noch virtuell statt. Zum Schaden für die Anleger, das ist das Fragezeichen dahinter. Und wir beginnen natürlich auch an der Börse mit Konrad Busen in Frankfurt. Herr Busen, der DAX, der war vergangene Woche 5% im Minus, gestern wieder 3% rauf. Man würde ihn unstet nennen, wenn er ein Mensch wäre, ist er aber nicht. Nach diesen heftigen Schwankungen, wo landet er denn heute?
Also im Moment in dieser Sekunde steht der DAX bei 12.819 Punkten. Das ist mal nicht besonders viel niedriger als gestern Abend, ein Minus von 0,4%. Aber Sie haben absolut recht, ein unsteter Kumpan ist der DAX in diesen Tagen. Eigentlich kann man schon sagen, seit Monaten. Und das liefert uns heute gute Gründe, mal nachzufragen. Und zwar bei dem Mann, der hier neben mir sitzt. Natürlich im gebührenden Corona-Abstand mit eigenem Mikro in der Hand. Es ist Hendrik Leber, Chef der Investmentfirma Arcatis. Herr Leber, der DAX schwankt heftig, sehr viel stärker als früher. Das ist mein subjektiver Eindruck. Auch einzelne Aktien reagieren auf vergleichsweise harmlose Meldungen mit starken Kursveränderungen. Also zweistellige Prozentveränderungen, die sind gar nicht ungewöhnlich bei Aktienkursen innerhalb eines Tages. Warum ist das so?
Ja, also wir früher angefangen haben mit dem Investieren, da hat man eine Aktie für 10 Jahre gehalten. Heute, ich sag mal, es gibt 3 Typen von Investoren derzeit. Das sind Menschen, Maschinen und Modelle. Bei den Menschen haben die Zocker zugenommen, die so Nachrichten lesen und dann mal für einen halben Tag mal in eine Position reingehen. Bei den Maschinen sind es diese Hochfrequenzhändler, die rasend schnell reagieren oder eine Meldung in einer Sekunde auslesen können. Und bei den Modellen sind es Maschinen, die sagen, mir egal, ob das eine Aktie ist oder ein Schweinebauch oder ein Weizenkontrakt, ich steuere nur nach Risiko. Was drin ist, ist mir vollkommen egal.
Was heißt das denn für die Erklärungen, die auch wir Börsenreporter hier an der Börse häufig von Händlern bekommen? Also ein Stichwort ist ja Corona. An einem Tag heißt es, Corona macht allen Sorgen. Am nächsten Tag heißt es, oh, es gibt Hoffnung auf einen Impfstoff. Sind das wirklich die echten Gründe für das, was die Kurse treibt? Oder ist es nicht eher so, dass es da Algorithmen gibt, also Computer, die die Nachrichtenlage versuchen mathematisch zu ermessen und dann daraus einen Trend zu errechnen?
Ja, ich meine, Ansicht nach sind es ausschließlich die Maschinen, die so schnell handeln können. Bis der Mensch sich eine Meinung gebildet hat, dauert es ja häufig einen halben Tag oder vielleicht mehrere Tage. Und der März, dieser Kurseinbruch im März, das war für mich klassisch maschinengesteuert. Da gibt es irgendwo einen Risikoanstieg, schon verkauft die Maschine, schon steigt das Risiko im anderen Portfolio, da wird auch da abverkauft. Und es gibt einen ganz schnellen Flächenbrand. So schnell kann der Mensch gar nicht nachdenken.
In letzter Zeit ist auch immer mehr von Leerverkaufsstrategien zu hören und anderen, ich nenne sie jetzt mal obskuren Techniken an den Derivatemärkten. Hat das zugenommen? Und wie ist das einzuschätzen?
Ich glaube nicht, dass es wesentlich zugenommen hat. Was wir jetzt gerade erleben mit Grenke, ist einfach nur das gleiche Spiel wiederholt mit Wirecard. Man versucht einfach mal zu sehen, ob das aufgeht. Die Leihkosten für ein Wertpapier sind ziemlich hoch. Das heißt, wer Short Sale betreibt, muss sich seiner Sache sehr, sehr sicher sein, weil die Kosten so hoch sind. Er hat immer den Markt, der gegen ihn arbeitet. Von daher hat das meiner Ansicht nach nicht zugenommen.
Und was ist mit Zertifikaten und solchen Wertpapieren, die sozusagen abgeleitet werden von Aktien, die sehr billig gehandelt werden können? Wechselwirkungen von denen auf das, was bei den richtigen Aktien passiert?
Da gibt es sicher Wechselwirkungen, aber ich glaube, der Markt ist im Ganzen nicht groß genug. Da sind zu viele Privatanleger dabei. Die großen Volumina werden durch die großen Hedgefonds und die großen Anleger bewegt, nicht durch die Zertifikate meiner Ansicht nach.
Mhm. Die Aktionärsquote in Deutschland ist am Steigen. Online-Broker verzeichnen einen massiven Anstieg von Depot-Eröffnen. Vor allem junge Leute scheinen die Aktie in Deutschland zu entdecken. Spielt das da auch mit rein?
Ich glaube, dass die Robin Hood-Händler, so nennen wir das, das sind die Zocker, die im Laufe eines Tages mal ein bisschen rein und rausgehen.
Robin Hood auch, weil es diesen Online-Broker in den USA gibt, der Robin Hood heißt, wo man gratis handeln
kann. Ja, das hat massiv zugenommen, weil es eben nichts kostet und da werden Gerüchte gehandelt. Die Sorte hat sich ja zugenommen. Wir haben auch erlebt, dass einige sehr seriöse Anleger massiv in den Markt eingestiegen sind nach dem März. Aber ich glaube, die Masse der Kleinanleger bewegt die Nadel nicht. Deutschland, der deutsche Aktienmarkt ist von Ausländern dominiert. Und da ist es eigentlich ziemlich egal, ob ein paar deutsche Privatkunden noch ein bisschen Geld reinstecken. Das Spiel findet woanders statt.
Also ist es eher gut, dass die jungen Leute die Aktie entdecken in Deutschland?
Ich würde mir wünschen, dass die jungen Anleger die Aktie kaufen, um sie lange zu behalten. Tatsächlich aber, glaube ich, wird sehr schnell gedreht. Und das ist nicht gut für den Aktienmarkt.
Sagt Hendrik Leber von der Investmentfirma Arcatis. Herzlichen Dank.
Herr Busen, bevor wir auf weitere Einzelwerte schauen, gerade kam noch die Meldung rein von Wirecard oder über Wirecard, dass die Staatsanwälte jetzt die Konzernzentrale durchsuchen. Offenbar geht es jetzt um Geldwäsche. Das kommt aber so ganz überraschend auch nicht, oder?
Naja, kommt nicht so ganz überraschend, wenn man sich vor Augen führt, dass Wirecard in Asien ja unglaublich viele kleine Wechselstuben als Kunden hatte und deren Transaktionen abgewickelt hat. Und Wechselstuben in Asien, ich möchte jetzt kein Klischee bemühen, aber ob da alles immer sauber abgeht und ob da nicht Geldwäsche auch im Spiel ist, das hätte man also und hat man auch bei Wirecard schon sehr viel länger gehandelt, also gerüchteweise zumindest kolportiert. Interessant und vielleicht auch ein bisschen witzig, in Anführungszeichen, finde ich, dass die Financial Intelligence Unit in Köln, die deutsche Zentrale für die Bekämpfung der Geldwäsche, angeblich schon seit 2017 von vielen Verdachtsmomenten bei Wirecard im Zusammenhang mit Geldwäsche wusste, aber so richtig erst an die Staatsanwälte gemeldet hat, jetzt seit Juni, seitdem Wirecard der Skandal so richtig raus war.
So, und wenn wir schon bei Verdachtsmomenten sind, reden wir über die Allianz. Die wird nämlich in den USA verklagt. Wie schlägt sich das denn nieder?
Also die Aktie ist nur etwas mehr als 1% im Minus, aber das könnte noch sehr unangenehm werden für die Allianz. Die Frage ist, hat die Allianz große Anleger, Pensionsfonds, unter anderem übrigens auch der Pensionsfonds der New Yorker Verkehrsbetriebe, der die Altersvorsorge für U-Bahn-Fahrer gewährleisten will, hat sie hier, als es den Absturz gab im März, den Corona-bedingten Absturz, hat sie hier richtig gehandelt, als sie mehrere Fonds geschlossen hat oder ist sie von den vorher festgesetzten Regeln abgewichen? Das wird jetzt vor Gericht verhandelt und das wird sicher auch von Frankfurt aus sehr intensiv und genau verfolgt.
Und dann schauen wir noch auf die ProSieben-Aktie, die steigt. Was steckt denn dahinter?
Ja, die Fantasie, dass ProSieben zu einem europaweiten Verbund von privaten Fernsehsendern kommen könnte, unter der Führung von Mediaset aus Italien oder von Vivendi aus Frankreich. Diese Spekulation bekommt wieder Auftrieb, weil die Franzosen und die Italiener, die sich lange Spinnefeind waren, wieder miteinander reden. Und Mediaset hält ja bereits einen großen Anteil an ProSieben. Heute die Aktie plus 3%.
Da müssen wir noch kurz über die türkische Lira sprechen. Die geht von einem Rekordtief zum nächsten.
Ja, richtig. Umgekehrt ausgedrückt, der Euro wird immer mehr wert. Heute bis zu 9,16 Lira. Das wurde natürlich ausgelöst von diesem Streit zwischen Aserbaidschan und Armenien, wo die Türkei möglicherweise in den bewaffneten Konflikt reingeht oder sich reinziehen lässt. Deutsche Staatsanleihen heute gefragt. Die Umlaufrendite hat die Bundesbank 3 Stellen niedriger berechnet als gestern mit minus 0,55%. Und Gold, da kann ich Ihnen heute einen starken Sprung nach oben melden. Die Unze Feingold im Moment 1.882,99 Dollar. Das sind 32,04 Dollar, mehr als gestern.
Danke, Konrad Busen nach Frankfurt. Das Kaufen von Aktien, bei dem bleiben wir. Aber der ganze Handel, der hat ja eine zunehmend steril wirkende Geschichte. Da wird nicht mehr laut gebrüllt oder nur noch sehr selten. Für Emotionen war aber zumindest auf Aktionärshauptversammlungen dann noch ein bisschen Platz. Wirklich physisch haben davon in diesem Jahr aber nur noch 2 stattgefunden. Alle anderen virtuell. Und das soll auch im ganzen nächsten Jahr so bleiben, sagt die Bundesjustizministerin. Wegen Corona natürlich. Und das bedeutet eben auch, die Vorstände kriegen weniger Kritik ab und haben viel mehr Spielraum, unangenehmen Fragen auszuweichen. Brigitte Scholtes.
Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne hätte ich mich auch in diesem Jahr persönlich in der Frankfurter Festhalle an Sie gewandt.
Gerne hätte ich Sie gerade bei meiner letzten Hauptversammlung als Aufsichtsratsvorsitzender persönlich in Mannheim willkommen geheißen.
Viel lieber hätte ich Sie persönlich in der Frankfurter Jahrhunderthalle begrüßt und Ihnen mit meinen Kolleginnen und Kollegen Rede und Antwort gestanden.
Die Begrüßung klang ähnlich zu Beginn fast jeder Hauptversammlung in diesem Jahr, so wie diese hier von Deutsche Bank-Chef Christian Sewing, BASF-Aufsichtsratschef Jürgen Hambrecht und Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Seit März wurden Aktionärstreffen wegen der Covid-19-Pandemie nur noch virtuell abgehalten, mit Aufsichtsräten und Vorständen, die mit gebotenem Abstand zueinander in den Unternehmenszentralen die Fragen der Anteilseigner beantworteten. Die Erfahrungen mit diesem Format seien nicht gerade positiv, kritisiert Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der DSW, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Man kann sagen, dass die Rechte der Aktionäre atomisiert wurden. Das Fragerecht wurde massiv eingeschränkt. Anträge konnte man gar nicht stellen. Ja, und es gab vor allen Dingen keinen Austausch zwischen den Aktionären und den Vorständen und Aufsichtsräten. Und darauf kommt es eigentlich gerade an bei einer Hauptversammlung.
Eine Dauerlösung dürfe die virtuelle Hauptversammlung in dieser Form nicht werden, kritisiert auch Janne Werning, der die Fondsgesellschaft Union Investment auf vielen Aktionärstreffen vertritt.
Momentan müssen Fragen 2 Tage im Voraus eingereicht werden. Das kritisieren wir, weil wir nicht auf die Reden von Vorstand und Aufsichtsrat reagieren können. Eine Minimalforderung von uns an die virtuelle Hauptversammlung im nächsten Jahr ist, dass die Aktionäre während der Versammlung interaktiv auf elektronischem Weg sich zu Wort melden können, Fragen stellen können und einfach reagieren können, was aktuell passiert.
Das aber ist bisher von der Bundesregierung nicht verpflichtend vorgeschrieben. Das ist dem vor 10 Tagen vorgelegten Referentenentwurf zur Verlängerung des Notgesetzes zu entnehmen.
Das ist der Tag der Aktionäre, der Eigentümer. Und vielleicht muss man noch mal daran erinnern, dass Vorstände angestellt sind. Die Aufsichtsräte sind gewählt worden von den Eigentümern, um ihre Interessen zu vertreten. Und deswegen sollten eigentlich die Aktionäre das entscheiden, wie sie es haben wollen.
In einer Umfrage der DSW unter den Aktionären hätten sich jedenfalls 3/4 für Präsenzveranstaltungen ausgesprochen.
Soweit Brigitte Scholtes. Der Flughafen BER geht in Betrieb. In einem Monat am 31. Oktober. 9 Jahre zu spät, aber wirklich, diesmal. Nur fliegen wäre noch schöner. Es ist ein wenig ironisch, dass der Flughafen jetzt gar nicht mehr so sehr gebraucht wird im Moment. Denn wegen Corona geht es der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg gar nicht gut. Wie heute erst nochmal ihr Chef Engelbert Lüttke-Daltrup gesagt hat, Claudia van Laak.
Corona ist Segen und Fluch zugleich für den BER. Mit nur 1/4 der üblichen Passagierzahlen wird der Start des Großflughafens einfacher. Auch der Umzug von Tegel nach Schönefeld. Längerfristig gesehen verschärft die Pandemie allerdings die ohnehin schon schlechte finanzielle Lage der Flughafengesellschaft. Airport-Chef Engelbert Lüttke-Daltrup.
Am 31. Oktober 2020 wird der BER eröffnet. Die deutsche Hauptstadt erhält endlich einen Flughafen nach internationalem Standard.
Lüttke-Daltrup beschönigt nichts.
Wir deutschen Ingenieure haben uns geschämt. Auch die entstandenen Kostensteigerungen sind nicht akzeptabel und schwer vermittelbar. Deshalb ist klar, es gibt keine große Party.
Flughafenchef Lüttke-Daltrup kündigt ein Sparprogramm an. 400 Arbeitsplätze sollen nach Inbetriebnahme des BER abgebaut werden. Noch in diesem Jahr braucht der Flughafen 300 Millionen Euro von seinen 3 Gesellschaftern, Berlin, Brandenburg und dem Bund. In diesem Zusammenhang bringt der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, eine Teilprivatisierung der Flughafengesellschaft ins Spiel. Beim BER habe der Staat gezeigt, dass er nicht alles besser könne, sagte Fratscher dem Handelsblatt. Ähnlich sieht dies die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus. Der CDU-Wirtschaftsexperte Christian Greff warnt allerdings vor einer Teilprivatisierung zum jetzigen Zeitpunkt.
Jetzt sind natürlich Schnäppchenjäger unterwegs, die sagen würden, naja, wir geben euch dafür 1 Euro. Und auf der anderen Seite seriöse Gesellschaften auch, die sagen, naja, ich investiere doch jetzt nicht in so ein Projekt, ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht.
Flughafenchef Lüttke-Daltrup ruft Politik und Wirtschaft dazu auf, die Chancen der modernen Infrastruktur am BER zügig zu nutzen. So verfüge der Flughafen zwar über einen modernen unterirdischen Bahnhof, allerdings nicht über eine ICE-Anbindung. Beim Flugverkehr seien neue Langstreckenverbindungen nötig.
Berlin braucht, die Hauptstadtregion braucht, mehr Landerechte für internationale Fluggesellschaften. China und der Mittlere Osten sind uns bisher weitgehend verschlossen.
Das Bundesverkehrsministerium müsse die wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegten Verhandlungen über internationale Landerechte wieder aufnehmen. Berlins Flughafenchef Lüttke-Daltrup fordert eine Gleichbehandlung. Die Airports München und Frankfurt dürften in diesem Punkt nicht länger bevorzugt werden.
Und jetzt wechseln wir das Verkehrsmittel. Vielleicht ist heute Morgen auch Ihre Bahn oder Ihr Bus ausgefallen. Verdi fordert ja einen einheitlichen Manteltarifvertrag für den öffentlichen Personennahverkehr. Und die Arbeitgeber dort, Länder und Kommunen, die sagen, wie ausgerechnet jetzt, uns geht's doch eh nicht gut, weil seit Corona Busse und Bahnen halb leer fahren. Darüber habe ich vor der Sendung mit Matthias Wilde gesprochen, Professor für vernetzte Mobilität an der Hochschule Coburg. Und ich habe ihn gefragt, wie schlecht geht es den Nahverkehrsbetrieben?
Corona hat den Nahverkehr ziemlich mitgenommen. Die Leute sind quasi in den Stoßzeiten sehr eng aufeinander und das ist beunruhigend. Also Corona hat die Verkehrsunternehmen ziemlich mitgenommen.
Gibt es denn welche, die Hilfe brauchen?
Wir sprechen ungefähr mit den Schätzungen von 70, 80, 90% von Fahrgeldrückgang, also Einnahmen, die den Verkehrsunternehmen fehlen. Am einfachsten ausgedrückt kann man sagen, dass der ÖPNV zwei Einnahmequellen hat. Das sind einmal die Fahrgeldeinnahmen und das andere sind die Bestellungen der Kommunen. Also die Verkehrsunternehmen bekommen das Geld von den Kommunen, dass sie fahren. Und die eine Hälfte mit den Fahrgeldeinnahmen, die sind, wie gesagt, bis zu 90% weggebrochen. Und das vor dem Hintergrund, dass die Unternehmen schon ziemlich auf Kante fahren.
Jetzt fordern die Gewerkschaften mehr Geld, auch für alle Angestellten hier, und Manteltarifverträge. Wirkt das dann nicht unmäßig?
Ich glaube, dass wir hier tatsächlich ein bisschen von Corona Abstand nehmen müssen. Und wenn wir überlegen, dass Busfahrer als Beispiel jetzt nicht die Schwerverdiener in unserer Gesellschaft sind, also das reicht von in Mecklenburg-Vorpommern kann es sein, dass da das Bruttolohn bei 1400 Euro liegt, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass die Gewerkschaften ja auch schauen, dass hier auch die Busfahrer und Busfahrerinnen Gehaltsanpassungen bekommen.
Jetzt ist es so, dass eben eine Kommune schlechter bezahlt, die andere besser, je nachdem, was sie sich halt leisten kann. Wäre es schlau, davon jetzt abzukehren?
Im Grunde muss man auf die Region schauen. Ich habe ja gerade das Beispiel von Mecklenburg-Vorpommern gesagt. Da kann es schon mal sein, dass ein Busfahrer 1400 Euro kriegt. In Hessen kann es bis zu 2900 Euro sein. Und die Frage ist auch, ist das eine angemessene Entlohnung prinzipiell? Und da geht es dem Verkehrsunternehmen auf der Insel Rügen nicht anders als dem Verkehrsunternehmen in Rhein-Main-Gebiet. Also, dass sie Schwierigkeiten haben, überhaupt Busfahrer und Busfahrerinnen zu gewinnen. Es gibt durchaus Verkehrsunternehmen, die müssen mittlerweile auf Fahrpersonal aus dem Ausland zurückgreifen.
Insofern würde es für die Qualität des Personennahverkehrs schon was bringen, wenn die Mitarbeiter dort wieder an den Tarif des öffentlichen Dienstes angegliedert werden, oder?
Es würde für die Qualität der Unternehmen was bringen, wenn die Kommunen schauen, welche Unternehmen sie beauftragen, die Dienstleistung durchzuführen. Wir haben es ja in den Kommunen so, dass eine Ausschreibung erfolgt. Und in der Regel gewinnt der Anbieter, der dabei auch das preiswerteste Angebot vorlegt. Und oft ist es so, gerade auch in den ländlichen Räumen, dass hier am Personal sozusagen geknapst wird. Und die Kommunen haben Einfluss darauf, dass sie sagen, wir wollen, dass auch ein angemessener Lohn bezahlt wird.
Sagt der Mobilitätsforscher Matthias Wilde von der Hochschule Coburg. Seit Corona ist das Alltagsgeschäft für viele im Ausland tätige Firmen richtig mühsam geworden. Vor allem bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner, bei China. Selbst wer ein Visum und eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, der konnte monatelang nicht wieder einreisen. Seit Anfang dieser Woche gibt es ein paar Lockerungen, aber, sagt die deutsche Außenhandelskammer in Peking, das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ruth Kirchner berichtet.
Manchmal weiß Thomas Schmidt nicht, ob er lachen, weinen oder einen Wutanfall kriegen soll. Seit über 6 Monaten sitzt der Unternehmer in Berlin. Seine Firma mit Büros in Peking und Shanghai muss ohne ihn auskommen. Schmidt darf wegen Corona nicht nach China zurückkehren. Schmidt ist 53. Seinen richtigen Namen will er nicht nennen. Er fürchtet geschäftliche Nachteile in seiner Wahlheimat China. Seit 25 Jahren lebt und arbeitet er in der Volksrepublik. Doch nun managt er seine kleine Technologiefirma vom Laptop in einer Mietwohnung in Berlin-Friedrichshain aus. Visum und Aufenthaltserlaubnis für China sind längst abgelaufen. Dass er nicht vor Ort sein kann, hat Folgen.
Wir hatten Probleme mit der Bank of China, wo ich als Geschäftsführer vorständig werden muss, um gewisse Verträge zu unterschreiben, beispielsweise Auszahlung von Gehältern. Glücklicherweise haben wir noch ein Büro in Peking, dann haben wir erstmal über Peking ausgezahlt. Ja, also wir haben solche administrativen Probleme einfach, um die Firma wirklich am Laufen zu halten.
Doch China blieb und bleibt hart, um eine zweite Corona-Welle zu verhindern. Gerade 114 Neuinfektionen wurden in den letzten Wochen gemeldet und die seien überwiegend von Reisenden eingeschleppt worden, heißt es. Die Folge: die Grenzen bleiben weiter weitgehend dicht. Zwar konnte die Außenhandelskammer Peking in den letzten Monaten viele Geschäftsleute mit ihren Familien per Charterflug nach China zurückbringen, aber längst nicht alle und die bürokratischen Hürden waren dafür hoch. Seit Montag gelten nun vorsichtige Einreiselockerungen. Ein guter Schritt, aber letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt AHK-Geschäftsführer Jens Hildebrand.
Der Großteil der Unternehmen, die aber noch in Deutschland sind und die hierher müssen zum Warten von Maschinen, für Vertragsverhandlungen, für den Aufbau von Investitionen, die kommen weiterhin sehr beschränkt nur nach China rein.
Schon jetzt summierten sich die Verluste wegen der Reisebeschränkungen auf mehrere hundert Millionen Euro, warnt Hildebrand. Für Schmidts Firma läuft es noch ganz gut. Existenzängste hat er noch nicht.
Also, dass wir jetzt wirklich wachsen in der Zeit, kann man nicht sagen. Also, ich bin froh, dass wir uns halten.
Schmidt schöpft seit Anfang der Woche nun Hoffnung. Die AHK Peking fordert derweil weitere Visa-Erleichterungen, auch für kurze Geschäftsreisen. Doch dafür gibt es bislang keine Anzeichen, zumal die Corona-Zahlen in Deutschland und Europa weiter steigen.
Geschäftsleute wollen zurück nach China. Einer will nicht zurück, es ist der frühere Daimler-Chef Zetsche. Der will jetzt doch nicht an die Spitze des Aufsichtsrates rücken. Das gab er in einem Interview bekannt. Die Börsenzeitung bezeichnet das als einen richtigen Schritt.
Zetsche hat den Konzern über 1,5 Jahrzehnte geprägt. Und noch heute hallt sein Werken nach. So basiert die Elektrifizierungsstrategie auf Entscheidungen, die vor Jahren im Grundsatz getroffen wurden, durch Zetsche und seinen Nachfolger und damaligen Entwicklungschef Ola Källenius. Dieser erhält für die notwendigen Anpassungen der Strategie nun mehr Freiheit. Dem 67-jährigen Zetsche hätte man zwar zutrauen können, dass er Daimler vor sein unternehmerisches Erbe stellt, der grundsätzliche Interessenkonflikt hätte aber immer wie ein Damoklesschwert über dem Konzern gehangen. Daimler sei maßgeblich von Zetsche geprägt worden, betont die Süddeutsche Zeitung. 40 Jahre schaffte Zetsche bei Daimler. Über ein Jahrzehnt führte er den Konzern als Vorstandschef. Wahrscheinlich rettete er Daimler zu Beginn seiner Amtszeit sogar, indem er die desaströse Verbindung mit Chrysler auflöste. Jedenfalls brachte er Leichtigkeit und ein neues Lebensgefühl in diese Unternehmensbehörde und kurbelte den Absatz an durch lukrative Kooperationen mit Renault oder mit chinesischen Firmen. Auch deshalb sind Marke und Manager so sehr verschmolzen. Dr. Z, den Mann mit dem Schnauzbart, kennt auch, wer sich nicht für Wirtschaft und Autos interessiert. Auf einen Medienbericht, nachdem US-Präsident Trump jahrelang kaum Steuern gezahlt hat, geht die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein. Der Bericht der New York Times liefert Kritikern des Präsidenten Material. Allerdings muss man sich für eine Linie entscheiden. Hält man Trump für einen Steuerhinterzieher großen Stils, dann hat er Gewinn versteckt. Das entlastet ihn nicht, es entkräftet aber den ebenfalls oft erhobenen Vorwurf, er sei als Geschäftsmann ein Versager. Glaubt man dagegen Letzteres, schwächt das die Behauptung, Trump hinterziehe Steuern. Wer keine Gewinne macht, muss keine Gewinnsteuern zahlen. Der Wiener Standard erwartet keine Konsequenzen für den US-Wahlkampf. Es wird egal sein, wieder einmal. Wer Trump bisher gut findet, mag ihn nicht trotz, sondern wegen seiner Art. Dass er es schafft, den Staat an der Nase herumzuführen, gilt nicht als Makel, sondern als Errungenschaft.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Nach uns kommt Deutschland heute mit Peter Sawicki. Und auch da wird es wieder ganz aktuelle Infos geben, was heute bei den Warnstreiks lahmgelegt wurde. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.